You talking to me? You talking to me?
Your fucking warrant don't ever go over my fucking head again!
Go ahead. Make my day.
Any of you fucking pricks, move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Herzlich willkommen zur 11. Folge von Cap vs. App. Wir besprechen heute Split.
Eigentlich wollten wir ja einen anderen Film machen.
Eigentlich ja, aber Amazon Prime war so gütig, das Angebot zu löschen, von der amerikanischen Seite zumindest. Das heißt, wir mussten auf Split zurückgreifen.
Das war so eine kleine Nacht-und-Nebel-Aktion eher. Deswegen besprechen wir einen M. Night Shyamalan. Ich wollte das nur nochmal klarstellen für all unsere Hörer, dass das nicht Filme sind, die wir aus freien Stücken gucken.
Das war die Not der Stunde, hat das praktisch bedenkt. Und ich bedauere immer noch, dass wir nicht den Hauptmann besprechen.
Was trinkst du denn heute?
Schwarzen Kaffee.
Oh, schwarzen Kaffee, wie passend. ja, schön.
Und du?
Ein Wein, und zwar einen sehr feinsinnigen, gut gemachten Wein von Zehntuf Luckert, fränkischer Silvaner. Ein begeisternder Wein. Jetzt kannst du denken, wie ich jetzt die Überleitung schaffe zu diesem Film.
Also das absolute Gegenteil von dem, was wir heute besprechen.
Genau, das absolute Gegenteil davon.
Ach, wie schön.
Ja, ich bin auch gerade irgendwie so ein bisschen depri. Das liegt nicht vordergründig an diesem Film, eher weil es hier gerade so grau ist, auch das Wetter. Und ich jetzt weiß, dass wir uns gleich eine gewisse Zeit wieder mit diesem Film auseinandersetzen müssen. Ich habe den gestern Abend ganz spontan dann ja noch geguckt. Und mir wurde relativ schnell klar, wohin diese ganze Reise geht.
Also, dass du deine Zeit verschwendest, meinst du?
Richtig, genau. Und weißt du noch, als ich mir nach den Trailer angeguckt habe gestern, ne?
Ja.
Da war ja danach so in so ein Video gewesen in der Reihe, wo stand: Darum ist das Ende von Split ein geniales. Ich sag mal so, wie kommt man auf diese Idee?
Ich glaube, wir müssen zwei Sachen vorab klären. Erstens, ich sehe diese Folge als Präventivmaßnahme. Normalerweise gehen wir davon aus, dass die Leute entweder die Filme gucken werden oder sie schon gesehen haben, bevor wir hier einsteigen, ja, in das Gespräch. Ne? Also das ist eine Empfehlung, diesen Film nicht zu schauen. Und zum anderen, insofern es möglich ist, diesen Film zu spoilern, wir werden ihn spoilern.
Ja, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Ich finde, wir können das nicht spoilern, weil im Trailer ist schon alles drin, wird schon alles gesagt. Und dann wird auch noch in der gesamten Exposition alles erklärt. Und währenddessen wird alles erklärt. Also,
also man muss eigentlich hirntot sein, um nicht zu wissen, worauf es hinausläuft.
Absolut. Und das ist halt die Frage. Und du hast den ganzen Absatz gemacht, indem du deine Boxoffice-Zahlen rausgemacht hast. Lass uns mal wirklich diesen Film als Genrefilm betrachten. Und nicht als das, was er eigentlich ist. Ein Blockbuster-Regisseur, der in dem Sinne eigentlich einen Low-Budget-Film gemacht hat, der dann aber trotzdem irgendwie über 200 Millionen auf der ganzen Welt eingespielt hat. Diese Formel klingt fast so, als ob das so ein Indie-Darling wäre, was es zur Welt rum geschafft hat. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist eigentlich ein Regisseur, M. Night Shyamalan, der ja schon gescheitert ist in seinem Leben, schon ganz tief am Boden war, wenn ich auf diesen wunderbaren Film The Happening hinweisen darf, in dem Bäume sich gegen die Menschheit verschwören. Also, das muss man sich mal reinziehen. Also, das war auch ein Film, wo ich 2 Stunden meines Lebens einfach so mutwillig in die Tonne gekloppt habe.
Also, The Last Airbender habe ich mir gespart. Aber falls du falls du Science gesehen hast mit Mel Gibson.
Mit Mel Gibson, na sicher doch.
Das ist jemand, der oftmals gescheitert ist scheinbar und sich dann immer wieder neu erfindet. Ich glaube, das passt ganz gut zu dem ganzen Inhalt dieses Filmes, weil er schafft das Rad neu, aber irgendwie schlechter, als es vorher gewesen ist. Er hat das Rad genommen.
Welches Rad meinst du jetzt hier? Kannst du es bitte mal benennen?
Den Psychothriller-Rad, der auch auf multiple Persönlichkeitsstörungen zurückgeht.
Ah ja.
Er hat dieses Rad genommen und hat daraus ein Polygon genommen.
Andersrum vielleicht auch, er hatte schon mal ein Rad aus Holz gehabt und hat dann doch wieder eins aus Stein gehämmert, weil. Also, lass uns vielleicht vorne anfangen. Es wird gerade alles ein bisschen wirr. Wirrer als der Film ist, weil der Film ist sowas von eigentlich wieder wie so ein Kinderbuch, wo du das dann aufklappst und dann kommt so eine 3D so eine 3D-Sache raus, dass es dir noch einfacher macht zu verstehen, dass es gerade um ein Haus geht, also es gerade um ein Schiff geht oder was auch immer, ne? Diese Kinderbücher, und genauso ist dieser Film. Das ist wie so ein riesiges Kinderbuch mit so 3D-Grafiken, wo gesagt wird, ach, du weißt nicht, worum es geht. Immer noch nicht. Na dann warte mal, ich blätter mal kurz um und zeig dir jetzt in der nächsten Grafik oder Einstellung, warum der Typ eine dissoziative Identitätsstörung hat.
Dann fange ich mal von Anfang an und versuche, die kürzeste Synopsis aller Zeiten zu geben. 3 Mädchen werden von einem Typen entführt. Es stellt sich heraus, dass der Typ eigentlich 23 Typen ist und dass er unter einem Zoo lebt, wo er sie misshandelt eigentlich. Und im Laufe des Filmes versuchen diese 3 Mädchen zu entkommen. Und ja, die Ursache für die Persönlichkeitsstörung dieses Mannes wird dann praktisch aufgedeckt. Ist das so in etwa das, was da passiert?
Ja, ist aber nicht die kürzeste Synopsis aller Zeiten, muss ich mal sagen.
Willst du deinen Versuch zum Besten geben?
3 Teenager werden in einen Keller von einem, ja, Schizophrenen geschleppt, der eigentlich nur sein eigenes Kindheitstraumata von seiner Mutter überwältigen will.
Oder Chapeau, das war ein Satz.
Ja, es war ein langer Satz.
Ja, aber im Deutschen kann man das machen, ne?
Hallo Heinrich Mann, genau, richtig. Das, was ja M. Night Shyamalan ja schon früher gemacht hat, es geht halt wieder um psychopathologische Zustände eigentlich. Um die Darstellung von dem, was das Gehirn eigentlich ja mit uns macht oder machen könnte. Mit The Sixth Sense gibt's ja auch wirklich einen guten und effektvollen Film, der auch ja ein Überraschungshit gewesen ist. Wahrscheinlich auch dieses Nimbus immer noch von diesem Regisseur mehr als nötig trägt und es dann ihm vielleicht immer wieder ermöglicht zu sagen, okay, ich habe The Happening gemacht, aber Digga, vor 100 Jahren habe ich mal einen Film gemacht, mit einem kleinen Jungen, der denkt, dass er tote Menschen sieht. Gib mir bitte Applaus dafür, immer noch. Dieser Film hätte ein Mindgame-Film sein können. Ne?
Also das haben wir Split. Gestern ganz kurz angesprochen, ne?
Haben wir das?
Ja, ich habe halt gesagt, eigentlich wollte er einen Mindgame-Film machen, bloß es ist kein Mindgame-Film.
Ach so, ah ja.
Mhm. Oder es ist kein Mindgame zu sehen.
Es kann kein Mindgame zu sehen geben, weil es ja alles erklärt wird. Kein unzuverlässiges Erzählen, keine inkonsistenten Raumzeitbeziehungen. Wir werden hier komplett wieder mal entmachtet, uns irgendwie auf die Suche oder auf den Weg zu machen in diesen Geisteszustand dieses, wie heißt er eigentlich nochmal?
Kevin Wendell Crumb.
Ja, stimmt. Von dem Dude halt, ne, kriegen wir gar nicht die Möglichkeit, weil uns ja gesagt wird, aufpassen, der Typ ist 23 Personen. Und dann gesellt sich noch als Kulmination aus dem Ganzen dann The Beast noch dazu. Was uns relativ früh auch wieder einfach erzählt wird.
Ja, es gibt keine Offenbarung, dass The Beast irgendwann auftauchen wird. Ich hatte eigentlich kurz überlegt, ob ich nicht mit dir versuche, ein Spiel zu spielen, wie oft wir The Beast sagen müssen während dieses Podcasts. Aber vielleicht kommen wir drum herum.
Wenn wir gerade bei diesen 23 Persönlichkeiten sind, von denen uns ja dann nur wie viel dargestellt werden. Wir haben diesen Modedesigner.
Barry.
Wir haben den 6-jährigen Jungen mit der Kapuze.
Hedwig.
Dann diese Frau.
Patricia.
Hast du das irgendwo stehen oder hast du das wirklich gemerkt?
Ich merke mir den unnötigsten Scheißeskandal, das ist mein Problem. Also,
klasse. Dann haben wir den Haupttypen, das ist dann der Kevin.
Also es gibt noch David, der die kleinen Mädchen gerne entführt.
Ah, dann meine ich David, sorry.
Und dann gibt's Kevin, der seit 2 Jahren irgendwie nicht mehr auf dem Bildschirm ist.
Ach genau, und der einmal ganz, ganz kurz wieder auf die Bildoberfläche tritt, um ihr dann den Hint zu geben mit der Waffe. Eigentlich haben wir nur 5, die uns gezeigt werden.
Ja.
Warum zur Hölle sind das dann fucking 23? Was soll die verdammte Scheiße? Sorry, ich bin gerade sehr aufgeregt. Warum dieser Show-Effekt mit dieser Zahl 23? Du zeigst uns doch nur 5. Also lass das doch einfach, Alter.
Ja, mach daraus 6. Das war auch einer der eklatantesten Fehler dieses Filmes.
Auf diesem Computer, wo dann die Casey diese komischen Videos findet. Du hast nur solche Szenen, die eigentlich nur dafür da sind, es dir noch ein bisschen deutlicher zu machen, was mit dem Typen los ist. Als er sich danach in das Biest verwandelt hat. Wir wissen, was da passiert ist, weil das wurde uns davor 50 Mal erklärt. Also was ist, wenn er zum Biest wird? Warum er da bei diesem Metrostation das machen musste, habe ich nicht verstanden. Aber danach rennt er ja von dort in einem Affentempo Richtung Verlies. Rennt er ja auch auf so eine Fabrikgelände lang und dann rastet so ein Hund aus von so einer Wachmannschaft. Und dann sagt der eine Wachmann, das muss ein Kojote sein oder irgend so ein Tier. Das macht er immer, wenn es irgendwelche Tiere in der Nähe gibt. Ich dachte mir so, oh mein Gott, habt ihr uns gerade wirklich erklärt, dass er jetzt das Biest ist? Ich hatte wirklich so einen Schmerz im Herzen gehabt.
Also irgendwann kommt da auch so eine Note Fremdscham mit rein, ne?
Sorry, das ist weit davon entfernt, nur Fremdscham zu sein, was ich da in diesem Film so oft irgendwie gefühlt habe.
Aber man verkauft sein Publikum für absolut dumm, Punkt 1. Aber ich würde auch ganz gerne auf etwas, was du ganz kurz erwähnt hast, zurückkommen, nämlich diesen PC, den sie da bedient, wo dann praktisch klar wird, dass da noch 18 oder 19 andere Persönlichkeiten mit unterwegs sind. Das Set-Design ist so verdammt billig. Yeah. Auch das Büro von der Psychotherapeutin oder da wird auch in diesem Verlies so Tiefe vorgetäuscht, wenn die Kamera dann praktisch durch den Gang wandert. Und man sieht dann praktisch die ganzen Kabel alles.
Diese Rohre.
Ja, die Rohre.
Das ist aber in diesem Zwischengang, sagen wir mal, die Wohnung von dem Dude, wo auch diese Küche und diese drei komischen Lagerräume sind, in denen er dann diese beiden, Dina weiß ich wirklich wieder nicht, diese beiden komischen Teenage-Girls da.
Boah, frag mich nicht.
Ja, du bist auch der Typ für solche Namen, dachte ich gerade. Naja. Und dann hast du diesen langen, langen Gang, wo am Ende dann ja diese Schließfächer sind. Mhm. Diese, na wohl, 23 anscheinend. Oder so. Meines 25. Ich bin durcheinander gekommen mit diesen ganzen absurd großen Zahlen. Irgendwie.
Mehr als 20, weniger als 30. Obwohl, wer weiß, vielleicht kommen da noch welche dazu. Es gibt ja ein Sequel. Ja,
sorry dafür, Freunde, aber es ist offen.
Aber ja, da wird immer so eine Tiefe vorgetäuscht, die aber überhaupt nicht vorhanden ist. Also auch in dem Bild und in dem Set-Design. Das sieht alles aus wie bei IKEA eingekauft und 2 Tage vor Shooting zusammengeschustert irgendwie. Also ja. Das war mir erst klar, als ich mir den Trailer nochmal angeschaut habe, wo dann praktisch, ja, so ein, es soll halt düster wirken und bedrängend wirken. Aber dann habe ich mir doch mal den Film, den ich gerade gesehen hatte, vor Augen nochmal durchgespielt. Dann ist mir erst bewusst geworden, wie wenig Gedanken da reingegangen sind, damit klar ist, okay, wir haben hier das Büro von der Psychiaterin. Wir haben hier dieses Verlies. Es gibt kaum noch andere Orte in diesem Film. Also das Haus von dieser alten Dame, wo dann auch klar sein soll, dass sie irgendwie mit ihrer Freundin, so dass der Highlight ihres Lebens ist, mit ihrer Freundin auf dem Sofa zu sitzen und Nachrichten zu schauen.
Ja, und dann, wenn diese Psychotherapeutin da auch mal mit ihrem einen Kollegen irgendwie da bei Alice Island oder was das da ist, ne?
Ach so, meinst du, wo die Hooters Chicken Wings aufessen?
Das ist ja, da guckst du ja Überwachungsvideos nach. Das ist ja eigentlich eine meiner totalen Lieblingsszenen gewesen in diesem Film. Weil Punkt 1, wir haben einen Cameo-Auftritt von M. Night Shyamalan.
Der Hitchcock des 21. Jahrhunderts.
Ja, Mann. Diese Aussage ist auf so vielen Ebenen falsch. Das ist unglaublich. Diese Hooters-Anekdote, ne? Reden die miteinander in so einem gequält, witzigen, ironischen, in diesem, ja, intellektuell verbrämten Ton? Er hat ja auch das Drehbuch geschrieben, ne? Dass er dachte, boah, ich bin so gut, Mann. Ich bin sowas von unglaublich geil.
Ja, die alte Oma lässt auf einmal ihren Adorno raus.
Ja, genau. Das ist so Kulturkritik, die einfach so deplatziert ist. Ah, ich hasse diesen auch Film.
Als Psychiaterin, wie lange behandelt sie diesen Typen und kriegt es immer noch nicht?
Nee.
Also ich meine, bei 23 Persönlichkeiten wäre ich auch ein bisschen überfordert, auch wenn ich mein PH oder mein MD in Psychiatrie hätte.
Hol dir halt Hilfe oder so, weißt du so. Mach halt irgendwie so Schichtbetrieb mit dem Dude. Also der Typ kann dir deine Praxis allein finanzieren. Ganz ehrlich, Mann. Du kannst ja jeden Einzelnen abrechnen, weil wenn er 23 Zahnbürsten irgendwo rumliegen hat, in diesem Bad,
das hatte ich total vergessen, oh mein Gott. Wie lange das dauern muss, so 23 Mal seine Zähne zu putzen.
Was du gerade gesagt hast mit der Tiefe und den Set-Design, da haben sie sich mal Mühe gegeben, ne? Ja, genau, was du auch gesagt hast gerade. Wenn jeder von seinen Persönlichkeiten 3 Minuten lang Zähne putzt, erstmal muss er dann irgendwie ungefähr über eine Stunde lang im Bad rumhängen und zweitens hat er krasse Zahnfleischprobleme.
Ja, ich denke auch.
Was soll ich sagen? Alter,
Jesus fucking Christ. Auch die ganze Prämisse des Films ist auch total beknackt. Also, dass dieses Mädchen, ich meine, das Mädchen ist ja unser Zugang sozusagen, gespielt von, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Casey, Karen,
Casey.
Ja, Casey, das traumatisierte Mädchen.
Warum wir den Namen wissen, ganz kurz als Einwand, ist natürlich deshalb, weil sie die einzige Handlungsfigur ist dort und die anderen beiden sind halt nur gelnagelmäßige Teenage-Girls, ne, die halt danach zum Abschlachten gemacht sind.
In meinem Review habe ich sie Sexpuppen genannt.
Geht auch. Also sie sind halt 16 Jahre oder so alt, ne? Aber ja, geht auch.
Aber sie werden im Laufe des Filmes halt entkleidet und dann irgendwie frisst sich das Biest in das Bauch von dem einen Mädchen. Also es ist dann so, auch Exploitation-mäßig wird mit diesen Mädchen umgegangen. Also, wie gesagt,
Exploitation in der Sichtbarkeit eine halbe Sekunde war, oder was das war?
Ja, dann wird Casey auch so Padme-mäßig irgendwie entkleidet.
Ja. Oh nein, mir fällt gerade wieder was ein, ne?
Ja.
Oh nein, hast du gerade gesagt, dass Casey entkleidet wird. Aber mach erstmal deinen Punkt zu Ende.
Ich hab ihn nicht mehr. Ist entflogen.
Es tut mir wirklich leid, dass ich dich heute irgendwie so oft irgendwie aus der Bahn werfe, weil ich danach wieder was sagen will. Aber dieser Film, der ist halt einfach so überfordernd für mich gewesen. Jetzt nicht aufgrund von einer Erzählung oder sowas, ne? Aber aufgrund von der ganzen Bullshit, den ich da einfach in 2 Stunden lang gesehen habe. Weil sie entkleidet sich ja, oder beziehungsweise sieht er dann ihre nackte Haut. Dann lässt er dann von ihr ab.
Ja.
Wow, es wurde sogar noch schlimmer. Also ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass man einen Plot-Twist noch beschissener drehen kann, als er ohnehin schon ist. Willst du kurz was dazu sagen? Oder? Weil sonst rede ich irgendwie heute 90% der Zeit.
Ja, ich bade so gewissermaßen in deinem Hate. Ich weißt du, wir spielen hier so gewissermaßen Baseball. Ich werfe dir die Bälle zu und du schlägst die dann einfach aus dem
Park
raus.
Ich mach den Home Run, ne?
Ich hab's auch wieder. Was ich eigentlich besprechen wollte, war die Prämisse des Filmes, nämlich, dass sie auf diesen Geburtstag eingeladen worden wäre. Ich meine, wie alt, diese Mädchen sind 16 Jahre alt. Wenn man jemanden nicht auf seinen Geburtstagsfeier einladen möchte, dann macht man das einfach nicht mehr mit 16. Die sind halt nicht 6 Jahre alt. Das ist.
Nein. Der Vater hat das doch gesagt. Weißt du doch. Und als 16-jähriges Mädchen oder auch als du als 16-Jähriger, gerade du, hast doch immer genau das getan, was deine Eltern wollten, oder?
Ja, absolut. Deswegen, deswegen bin ich so erfolgreich.
Lachen wir gerade über das, was mit 16 war, oder über deinen Erfolg? Das ist jetzt die Frage.
Beides, glaube ich. Ich hoffe, zumindest.
Okay, wunderbar. Eigentlich könnte ich jetzt noch viel mehr über diesen Film eigentlich reden, weil mir immer wieder so ein neuer Aspekt einfällt.
Ja,
okay. So auf die Palme gebracht hat.
Lass mal ganz methodisch an die Sache rangehen. Wir haben narrativ die Sache besprochen. Wir haben das Ding im Set-Design durchgespielt.
Wir haben es tendenziell ästhetisch teilweise
bewertet. Aber ich glaube, da müssen wir nicht mehr drauf eingehen, sonst schlafen uns die Zuhörer noch ein.
Ist 0815. Ach, ich wollte noch was dazu sagen. Ich habe nämlich The Commuter geguckt mit Liam Neeson.
Ach, okay.
Ohne Scheiß, ja. Also ich bin trotzdem heute sehr gut ausgeschlafen gewesen, weil da weiß ich, worauf ich mich einlasse tendenziell, ne? Wenn ich einen Film mit Liam Neeson gucke, von Colin Serra, das weiß ich dann einfach.
Alter, das ist die komischste. Also Liam Neeson hat so die komischste Karriere aller Zeiten hinter sich.
Es ist so, Mann.
Er fing halt.
Der Typ war Oskar Schindler, Alter. Und jetzt bist du der Commuter. Also Digga. Aber ja. Ich wollte nur kurz sagen, der Film ist gar nicht so übel. Also wenn man das so rahmt, wie man das dann tun sollte, wenn man so einen Film guckt mit Liam Neeson von Colin Serra. Und er hat mich wirklich wieder aufgebaut. Er hat mich wieder stark gemacht. Da weiß, glaube ich, jetzt der geneigte Zuhörer, was dann Split für ein Film ist, wenn Commuter es hinkriegt, mich wieder an das Gute im filmischen Menschen glauben zu lassen.
Also, hat der Film nicht auch mit Zügen zu tun?
Hat er. Er ist ein Pendler, der von Manhattan irgendwohin pendelt und dann in so eine Situation gebracht wird, in die er Liam Neeson immer gebracht wird. Du hast eine Deadline, deine Familie ist in Gefahr, irgendwo ist Geld und irgendwo sind tödliche Menschen unterwegs.
Ja.
Und am Ende wird alles mit viel Action, mit viel Explosion und ziemlich viel Glück für viele der Beteiligten dann doch zu Ende gebracht. Das ist jetzt kein Spoiler, Freunde. Also wenn ihr davon spoilern lasst, dann tut mir wirklich leid, weil The Commuter ist wirklich kein Buch mit 7 Siegeln.
ist euch echt nicht mehr zu helfen und wahrscheinlich habt ihr es eh vergessen, wenn ihr den Film anfangt.
Solche Filme guckt man ja eigentlich auch nicht, weil man sich narrativ irgendwie überraschen lassen will oder die krassesten Plotpoints seines Lebens erwartet. Wenn Split ehrlich gewesen wäre, auch in seinem eigenen Anspruch zu sagen, ich verballhorne mal wieder als Hollywood-Film irgendwie mentale oder psychisch labile Menschen, ich benutze sie eigentlich oder missbrauche sie eigentlich, um wieder irgendein effektträchtiges Kino zu machen, und nehme dann so ein unglaublich komplexes Thema wie dissoziative Identitätsstörungen, macht dann daraus so einen unglaublich plumpen Film. Das muss man dann einfach auch ganz offen und ehrlich mal kommunizieren. Und dann irgendwie nicht daraus machen, ich versuche irgendwie mit 25 plus x Persönlichkeiten zu zeigen, hey, Menschen sind mehr fähig, als mit 10% ihres Gehirns zu denken. Und da schlummern viele Möglichkeiten, aber auch Gefahren.
Amen. Ich glaube, wir können das auch das Schlusswort zu diesem Podcast sein lassen. Ja. Wir besprechen nächste Woche wieder ein Indie-Darling.
Nein, das war kein Blockbuster, ne? Das war ein Genrefilm.
Alte Perle dann, ne?
Alte Perle. Und eine alte Perle, auf die ich mich unglaublich freue. Und zwar The Apartment von Billy Wilder.
Sehr gut.
Oh ja, das wird gut. Vor allem, ich glaube, wenn man diese beiden Folgen in Kontrast hört, wird man auch wissen, warum.
Na, adieu. Ne?
Adieu. Ciao, ciao.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right?
Just shut up. You had me at hello. Hello?
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
I'm also just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her.